Wir wollen jetzt weiter fortschreiten, hineinschreiten in das Thema in Christus. Und wir wollen in dieser Session ein bisschen uns mal beschäftigen mit der wissenschaftlichen Dimension des in Christus sein. Das heißt, wir tauchen ein bisschen ein in die quantenphysikalischen Erkenntnisse, also Glaube und Wissenschaft. Wie stehen die zueinander? Und man merkt in den letzten 30, 40 Jahren, sie bedingen einander immer mehr. Da gibt es immer mehr Übereinkünfte, Übereinstimmungen. Und das ist irgendwie auch faszinierend. Wir haben, wie gesagt, in der Session gerade eben begonnen, unsere eigene Identität zu erkennen, uns als einen Teil der göttlichen Familie zu sehen. Wir haben begonnen zu verstehen, dass Jesus Christus mehr als der Nachname ist von Jesus, also Christus, sondern dass es eine Identität bezeichnet, einen Leib bezeichnet. Und wir werden diese Trinität noch tiefer im morgigen Tag betrachten. Wie gesagt, Paulus hat im 1. Korinther 12,12 uns gezeigt, dass eigentlich Christus ein kosmischer Leib ist, in dem wir alle eingegliedert sind. Der Referenzvers ist 1. Korinther 12,12. Und dann nimmt er diese Allegorie des menschlichen Körpers. Der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht doch aus vielen Teilen. Aber die vielen Teile des Körpers bilden zusammen einen Leib. So ist es auch mit Christus. Denn wir alle sind durch einen Geist, ne, den Heiligen Geist, in einen einzigen Leib, einen geistlichen Leib eingegliedert. Und mit einem Geist getränkt, Juden, Nichtjuden, Sklaven, freie Bürger. Und man kann auch sagen, wir hier im Raum sind eigentlich ein Teil des Leibes. Wir sind auch, bilden einen Leib, obwohl wir einzelne Glieder sind. Das war auch gestern das Bild, was ich euch gezeigt habe von diesem japanischen Künstler Shiota, diese 12 Boote in diesem gigantischen Raum, die aber nach oben hin alle miteinander verbunden waren mit dem Himmlischen. Zur Vertiefung immer wieder nochmal ein paar Verse, dass sich das einprägt. Apostelgeschichte 17,28, das wird uns jetzt auch in dieser Session tief begleiten. Denn in ihm, also in Gott, leben, weben und sind wir. In Gott sind wir verwoben. Wir sind in ihm, wir leben in ihm. Wie auch einige eure Dichter gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Es ist interessant, die Heiden haben das auch begriffen, dass wir göttlichen Geschlechtes sind. Römer 8,29, die er zuvor ersehen hat, er hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, damit dieser Jesus der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Du bist der jüngere Bruder, die jüngere Schwester von Jesus und du bist ein absolutes Ebenbild von ihm. Und Johannes 14,20, an jenem Tag, und damit ist dieser ganz persönliche Tag der Begegnung, den Gott für jeden von euch bereithält, gemeint, wirst du erkennen, dass du im Vater bist, der Vater in mir, Jesus in uns und wir in Jesus. Wir werden dieses Ineinander wohnen nicht nur als ein Konzept verstehen, sondern wir werden es absolut begreifen, erspüren, erfahren, ja da. Wie gesagt, in dieser aktuellen Session wollen wir nun einige interessante wissenschaftliche Phänomene betrachten, die diese Verse, die wir hier gelesen haben, vom Ineinanderwohnen, auch physikalisch experimentell bestätigt haben. Es sind die Erkenntnisse der Quantenphysik, der Kosmologie, die bewiesen haben, dass unser Universum in der Tiefe nicht materiell, sondern energetisch ist und dass auf der subatomaren Ebene alles miteinander real verbunden ist. Und es ist wirklich erstaunlich zu hören, wie gerade namhafte Wissenschaftler dazu kommen. Hier habe ich zum Beispiel mal so ein Zitat von Professor Dr. John Barrow und Dr. Joseph Silk. Beide sind Astrophysiker, die auch einige sehr interessante Bücher über Glaube und wissenschaftliche Erkenntnis geschrieben haben. Dass sich unser Universum dem Leben gegenüber so überraschend gastfreundschaftlich verhält und die Existenz von Sternen und Planetensystemen gestattet, hat nichts mit der Evolution zu tun. Also hier geht es um kosmologische Erfahrungen, wo man, ich versuche es in einfache Worte zu kleiden, wissenschaftlich herausgefunden hat, dass zum Beispiel wie Sonnen aufgebaut sind, dass es eine Ordnung innerhalb der subatomaren Struktur der Sonnen gibt, das Alter des Kosmos würde nicht ausreichen, dass der Zufall sowas hervorbringen kann, hat man herausgefunden. Es muss eine existierende einen Schöpfer geben, der existiert im Hintergrund. Das war die Erkenntnis, die daraus gewonnen wurde. Deswegen sagen sie, das hat nichts mit Evolution zu tun. Und das sind keine Christen, das sind Wissenschaftler. Solche unveränderlichen Eigenschaften besitzt der Kosmos oder nicht? Also sagen, das ist von Anfang an gegeben. Jemand muss das gemacht haben. Dass in der Tat eine ganze Anzahl voneinander unabhängiger Eigenschaften zusammentreffen, lässt die Vermutung aufkommen, unser Kosmos sei zum Zwecke unseres Erscheinens entworfen worden. Es ist auch interessant, dass alles in der physikalischen Welt so aufgebaut ist, dass es Leben, organisches Leben, wie wir es haben, zulässt. Auch das ist kein Zufall. Wäre es deshalb nicht möglich, dass hinter all diesen bemerkenswerten Zufällen ein großer Planer ist? Wissenschaftler, die jetzt nicht vorgeben, bewusst Christ zu sein, reden von einem bewussten Planer. Und wir gehen jetzt mal in die Tiefen der Materie. Da gibt es so einen Vers, nun sind in Matthäus, sagt Jesus, alle eure Haare auf dem Kopf gezählt, fürchtet euch nicht. Man denkt so, naja, was sind das Haare? Und da siehst du mal so ein abgebrochenes Haarende unter dem Mikroskop. Das glaubt man gar nicht, ne? wie detailliert ein abgebrochenes Haarende aussieht. Und der Typ mit den langen Haaren bin ich vor 15 Jahren. Bitte? Ernsthaft, das bin ich. Da habe ich gerade angefangen, Pastor zu werden. Ja, wir wollen jetzt mal eine Reise in den Mikrokosmos unternehmen. Wir werden jetzt eine optische Reise unternehmen in das Innenleben eines Feigenblatts und gehen dabei bis an die Grenzen des Messbaren, an den Ort, wo die Wissenschaft zu der Aussage kommt, dass Materie nicht Materie ist, sondern am unteren Ende reine Energie oder Information oder Geist. Hier seht ihr ein Laubblatt aus 10 cm Entfernung. Es handelt sich hier um ein Feigenblatt. Wir gehen jetzt auf die Distanz, also es geht immer so in einer gewissen Basis nach unten, auf 1 cm ran und wir sehen schon so die Struktur des Blattes aus 1 cm Entfernung. Wir gehen auf 1 mm ran, hier kann man schon langsam die Zellstruktur vom Blatt sehen. Also merkt man, man sieht oft nur das Große, wenn man näher rangeht, sieht man, dass das Große in immer unendliche kleine Teile sich zergliedert. Jetzt kommen wir in Messbereiche, die haben mit unserem täglichen Alltag gar nichts mehr zu tun, 10 hoch 4, 100 Mikronen. Zellen können nun unterschieden werden und man sieht, wie sie auch miteinander verbunden sind. 10 hoch 5 Mikronen, hier beginnt der Abstieg in den Zellkern. Bei 10 hoch 6 Mikronen sieht man den einzelnen Zellkern des Blattes. Und nun bei 100 Nanometer, 10 hoch 7, sind wir in der Zelle. Man sieht jetzt die sogenannten Chromosomenstränge, dort wo die DNA-Information abgespeichert ist, wie so ein Blatt aufzubauen ist. Also es ist eigentlich der Bauplan des Blattes. Bei 10 Nanometer werden die DNA-Ketten sichtbar, also es sind quasi die einzelnen Buchstaben der DNA. Bei einem Nanometer werden die Chromosomenblöcke, das sind wiederum noch kleinere Einheiten. Und dann sind wir im Angströmbereich und hier sieht man jetzt die Kohlenstoffatome. Kohlenstoffatome sind die Grundbausteine allen organischen Lebens auf der Erde. Es ist interessant, wenn man das Bild so anguckt, da ist so fast eine Ähnlichkeit zwischen dem Makro und dem Mikrokosmos. Man könnte auch sagen, das ist wie wenn man ins Weltall guckt und sieht so einen Sternenhaufen. Ne? Bei 10 Piktometer sieht man schon so die Elektronen. Das, was die hellen Flecken sind, sind eigentlich die Elektronen, die um die Atome rumsausen, nicht das Atomkernchen selber, sondern das hier. Bei einem Piktometer 10 hoch 12 sieht man den Atomkern selber. Und das ist jetzt zum Beispiel hochinteressant. Der Abstand zwischen dem Atomkern, also hier, dem Atomkern, und den Elektronen. Zum Vergleich, wenn der Atomkern Fußballgröße hätte, wäre die Distanz zum Elektron 200 Kilometer von hier nach hier. Also es ist eigentlich eine enorme Distanz, die dazwischen herrscht. Und dann sehen wir den Atomkern eines Kohlenstoffatoms ohne die Elektronen, also in der Mitte. Drumherum ist nichts zu sehen bei 100 Femtometer. Da ist eigentlich schon scheinbar nichts. Und das ist der Kern eines Kohlenstoffatoms und das ist vielleicht auch interessant. Alle Kohlenstoffatome aller lebenden Menschen, ich glaube momentan sind wir bei 4,x Milliarden Menschen, hätten in einem Fingerhut Platz. Alle Kohlenstoffatome aller lebenden Menschen hätten in einem Fingerhut Platz. Das zeigt uns, wie groß der Abstand zwischen den Atomen ist. Wo wir meinen, wir sehen hier etwas. Also ihr seht mich 1,80 Meter groß und in Wirklichkeit würde ich auf die Atome reduziert, dann würdest du wahrscheinlich gar nichts sehen mehr von mir. Der Rest ist Luft in mir. So viel mal zu sehen, zu ahnen, warum man sagt, eigentlich existiert Materie gar nicht wirklich. Aber wir gehen noch tiefer rein. Es ist zum Beispiel interessant, dass in Jesaja 40, 15 steht, siehe, die Völker, die Nationen sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Es erstaunt mich dann, wie 800 Jahre vor Christus eigentlich der Prophet hier einen Satz spricht, den man fast 4000 Jahre später dann wissenschaftlich nachweisen kann, dass alle Atomkerne der Menschheit in einen Fingerhut Platz hätten. Bei einem Femtometer, und wir sind immer noch in diesem Blatt, sind wir in den Protonenbereich, die kleinsten subatomaren Teilchen. Und bei 100 Atommeter, kleiner können wir im Moment nicht reinkommen, also sind wir in der Welt der sogenannten Quarks oder Quanten. Es ist das Limit der bekannten Physik, das Ende der uns vertrauten Materie. Und genau in diesem Bereich beginnt Materie zu Energie oder zur Welle zu werden. Also da ist diese Wechselwirkung, wo Materie sowohl Energie als auch Welle ist. Energie und auch feststofflich ist. Ich habe hier unten nochmal so damals Blatt, da haben wir den Abstieg ins Blatt, ne, bis runter in die kleinste Ebene. Das heißt, unten drin ist alles nur noch Energie, aber genauso auch stofflich. Es gewissermaßen bewegt sich der subatomare Ebene immer hin und her zwischen Feststofflichkeit und Energie. Und das ist das, was wir in der Trinität dann sehen, wo Jesus mit dem Auferstehungsleib, er ist sowohl Energie und auch fest. Er tritt in einen geschlossenen Raum hinein, durch die Wände, und gleichzeitig sagt, da habt ihr was zu essen für mich und isst. Und er sagt, ein Gespenst isst nichts. Ne? Also Materie und Geist in einem vereint. Und das ist das, was die Wissenschaft herausgefunden hat, dass unsere Materie im unteren Ende eigentlich energetisch ist, aber auch materiell ist. Und da kam, das ist wie gesagt 1858 bis 1947, hat Max Planck gelebt. In den 40er Jahren hat man das alles erforscht. Max Planck war einer der Wissenschaftler, die sich dort verdient gemacht haben. Und er hat was sehr Bemerkenswertes gesagt. Es gibt keine Materie an sich. Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche sie zusammenhält. Da es im Weltall aber weder eine intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt, müssen wir hinter dieser Kraft einen bewussten, intelligenten Geist annehmen. Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Ich scheue mich nicht, ihn Gott zu nennen. Max Planck, der große Quantenphysiker. Und jetzt verstehen wir, was Paulus sagt: In ihm, in Gott, leben wir, weben wir, sind wir verwurzelt, haben wir unser Sein. Wir sind in Gott. Gott ist nicht über uns, unter uns, neben uns, er ist um uns herum. Wir sind mitten in ihm drin.